Stellt euch mal das Bild vor von einem Hochgeschwindigkeitszug, der mit 350 fährt. Und jetzt sind wir mal ganz vorne in der Lokomotive, wenn man so will. Und wir sehen die Welt rechts und links an uns vorbeirauschen und schauen wirklich nur auf den Fixpunkt vorne, wo wir hinfahren. Nun, wenn wir jetzt mal vom technischen Maschinenraum sprechen, von Unternehmen, die Technologie entwickeln, das sind da vorne die Lokomotivsitzen, die Coder und die Leute, die ein Produkt entwickeln und sagen, da vorne möchte ich hin. Die sind in einer unfassbaren Geschwindigkeit drin, fokussiert nach vorne, kriegen rechts und links aber nichts mit. Jetzt gehen wir mal in diesem Zug einen Abteil nach hinten. Dort sitzen wir im Zug als Produktentwickler, als Marketingleute, als Vertriebsmitarbeiter, als die, die in einem Unternehmen die Produkte, also die Algorithmen und Systeme, die digital vorne entwickelt wurden, die man uns quasi hinten reinschmeißt. Ja, wir fahren in der gleichen Geschwindigkeit mit, sehen aber nicht, wo die da vorne hinfahren, müssen also dem vertrauen, dass sie schon sehr genau und gut wissen, was sie da vorne bauen. Aber wir werden es zusammenbauen in Produkte und verkaufen das am Ende oder setzen es in den Markt. Und jetzt schmeißen wir das Produkt hinten von dem Zug hinten auf die Trasse, wenn man so will. Der Zug ist weggefahren und wir als Konsumenten haben dort die fertigen Produkte, mit denen wir arbeiten, bauen, Erlebnisse haben werden, Entscheidungen fällen. Kriege ich einen Kredit oder nicht? Bin ich gesund oder nicht? Oder ist und so weiter. Wie auch immer. Dann kann dieses Produkt aber nicht mehr verändert werden. Es kommt da hinten raus. Die Algorithmen und alles, was da drin ist, dem muss ich vertrauen.
Und das ist Thomas Schabo, Founder der Digital Excellence Conference und CEO von ACT und REACT. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das sicherlich in der heutigen Zeit zum einen hochrelevant ist und zum anderen, glaube ich, in seiner Grundlagenforschung auch schon etwas älter ist. Das Spannende an diesem Thema ist, dass ich glaube, dass wir wahrscheinlich alle viel länger schon Kontakt mit diesem Thema haben, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und dass es wahrscheinlich sogar mehr auch schon unseren aktuellen Alltag beeinflusst, als wir uns das vor Augen führen. Und gleichzeitig, wie ich gerade schon sagte, ist das ein hochrelevantes Thema. Es geht nämlich um das große Thema künstliche Intelligenz, KI. Und das Spannende an diesem Thema ist, dass es zum einen sicherlich sehr facettenreich ist und zum anderen eben aber auch Facetten wahrscheinlich bedient, die wir alle gar nicht so präsent haben. Unter anderem gibt es wahrscheinlich gerade auch weltweit sogar eine Diskussion, nämlich die nennt sich, ich würde jetzt mal sagen, so auf der Headline-Ebene würden wir uns als Alignment-Diskussion bezeichnen. Es geht nämlich darum, inwieweit wir neben den ganzen technologischen Features, die damit verbunden sind und den ganzen Vorteilen und den ganzen krassen Sachen, die wir damit machen können, eben auch ethisch-moralische Diskussionen damit verbunden sind. Und jetzt will ich gar nicht hier sitzen und behaupten, dass ich jetzt jemand bin, der gerade, wenn es um die ethisch-moralische Dimension von KI, Experte sowieso nicht und auch gar nicht in der Tiefe absteigen kann, sondern eher, das sage ich jetzt ein bisschen mit Augenzwinker, mit so einem gesunden Halbwissen brillieren kann. Deswegen ist es natürlich auch, wie ihr euch vorstellen könnt, auch heute wieder nicht ein Setting, in dem ich alleine darüber spreche bzw. das Thema bespreche, sondern mit einem Menschen, der das im Zweifel viel besser kann als ich. Dieser Mensch ist der liebe Thomas Schabo, der mir hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Hallo Stefan, das freut mich sehr, so eine wunderbare Einleitung zu bekommen. Schön, dass ich hier sein kann.
Genau, ich will allerdings noch zwei Sätze dazulegen. Wer nämlich den Thomas Schabo vielleicht so persönlich gar nicht kennt, der soll nämlich wissen, dass der Thomas sich mit dem Thema künstliche Intelligenz und Ethik schon seit geraumer Zeit, wie lange, das wird er vielleicht gleich noch verraten, beschäftigt. Und unter anderem zum Beispiel auch der Gründer der sogenannten Digital Excellence ist. Das ist eine Konferenz, Plattform, Community würde ich jetzt mal sagen im weitläufigen Sinne, wo Menschen nämlich genau über dieses Thema referieren, ich würde vielleicht auch behaupten, forschen, also eine sehr, sehr groß angelegte Community, wie gesagt, von Menschen, die sich zum Teil wahrscheinlich philosophisch, akademisch mit diesem Thema sehr fundiert auseinandersetzen. So, dass ihr mal ungefähr wisst, wer mir hier gegenüber sitzt, und deswegen möchte ich auch gerne zunächst mal mit einer vielleicht sogar sehr persönlichen Frage beginnen, die lautet: Thomas, wenn du mal so in deinem Leben im wahrsten Sinne des Wortes zur berühmten Quelle zurückschwimmst, dann frage ich dich jetzt mal, gibt es diesen einen Moment, wo du offensichtlich, sage ich mal, nicht nur das technologische Potenzial von KI, vielleicht war es zu der Zeit ja sowas noch wie Daten oder irgendwie Business Intelligence, keine Ahnung, was es da in dieser ganzen Evolution schon für Begrifflichkeiten dafür gab, die vielleicht jetzt alle nebeneinander existieren. Also gab es diesen einen Moment, wo du auf der einen Seite sicherlich eben das technologische Potenzial erkannt hast und auf der anderen Seite aber irgendwie auch offensichtlich davon fasziniert warst, dass die Frage nach der Ethik, also dem ethischen Umgang mit KI, ja auch eine ganz relevante ist? Ja, wie gesagt, gab es diesen einen Moment, wenn wir mal gemeinsam im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Zeitreise zurückmachen? Und was ist da eigentlich passiert? Beziehungsweise welche Erkenntnis gab es dafür?
Das ist sehr schön formuliert, Stefan. Ja, in der Tat, vielleicht mache ich das Feld nochmal von der Seite auf, weil du sagtest, es gibt so wahnsinnig viele schöne Begriffe, und ich formuliere das mal so: tatsächlich Datenethik und Big Data und Data Analytics ist jetzt wirklich schon ein sehr alter Schuh, wenn man so möchte. Das gibt es seit Jahrzehnten. Was jetzt in den letzten Jahren sehr neu dazu gekommen ist, dass wir inzwischen von sogenannten Advanced Analytics sprechen, von Automated Analytics und Algorithmen, die sich selbst Themen beibringen, da ist eine unfassbare Dynamik aufgekommen. Aber ja, tatsächlich, digitale Ethik in der Datenethik, wie sie bezeichnet ist, ist auch tatsächlich gar nicht so was Neues. Und ich hatte meinen Aha-Moment, wenn man so will, vor, ich sage jetzt mal so, ungefähr 15 Jahren. Das war der Zeitpunkt, wo ich viel Zugang zur Finanzwelt bekommen habe, ins Bankenbusiness, die, wir erinnern zurück, gerade so aus ihrer Finanzkrise rausstolperte. Und tatsächlich war ein Auslöser der Finanzkrise unter anderem dieser Umgang mit Daten, der, ich sag jetzt mal so allgemein bekannt, inzwischen gar nicht so ethisch funktionierte und uns vor die Probleme gestellt haben. Deshalb war diese Branche die erste, die dahin kam: okay, wir müssen an diesem Thema etwas ändern. Nicht nur, weil sie regulatorische Vorgaben bekommen haben. Und da gab es diesen Aha-Moment, weil, wenn man so in den Maschinenraum reinschaut, wie funktioniert denn der Finanzmarkt? Wie werden komplexe Finanzprodukte hergestellt oder auch zusammengebaut? Merkt man, da ist gar nicht mal so wahnsinnig viel mehr der Mensch in Aktion, sondern oft auch, ich sag mal, Automatismen von Systemen, die eben Produkte bauen und dann an den Märkten anbieten. Und wie es so oft ist, wenn man Datenthemen zusammenbringt, die nur auf bestimmte Werte trimmt, in diesem Fall auf maximalen Ertrag und Gewinnmaximierung, passiert halt eben, dass vieles, was dazwischen wichtig ist für Industrien, verloren geht. Das hat diese Branche erkannt, und als man so mir den Blick eingegeben hat, wie man heute eben vieles anders machen möchte, war das so der Aha-Moment: okay, wenn man Technologie einsetzt, wenn man Datenanalyse einsetzt und das sehr komplex macht, ist es sehr wichtig, sich klar zu sein, wie man Algorithmen trainiert, wie man Algorithmen, die letztendlich ja nur Werkzeuge sind, einsetzt, und dass es durchaus wichtig ist, das im Kontext von Marken oder überhaupt von Unternehmen als Investition zu sehen in die Zukunft. Und das war so tatsächlich der Moment. Ich mag vielleicht ein, zwei Beispiele aufmachen, um es etwas anschaulicher zu machen, weil wenn wir Datenethik oder auch heute das Einordnen setzen, mit uns kann man zwar drüber sprechen, aber was wir eben nicht machen, ist das gesamte Thema der gesellschaftlichen und philosophischen Ethik, auch die moralische möchte ich mal ausgrenzen. Das ist etwas, was man wunderbar mit Philosophen diskutieren kann und wo auch jeder von uns eine Meinung hat, die sicherlich berechtigt ist. Aber in einem Umfeld, wenn wir mal unsere gesellschaftlichen Kosmos sehen, können wir uns darüber streiten, die Köpfe kleinhauen und alle haben irgendwie recht oder auch nicht. Darum geht's eben nicht. Sondern in der digitalen Ethik oder heute auch AI Ethics geht's darum, wenn Systeme, neue Produkte oder Algorithmen sich Themen selber beibringen und lernen möchte, das wertebasiert zu machen. Und zwar ist da gar kein Mensch mehr im Kontext oder im Tool im Einsatz, aber die Ergebnisse, was diese Algorithmen ausspucken oder als Konsequenz haben, beeinflussen unser teilweise sogar persönliches, individuelles Leben. Und da ist dann eine wertebasierte Entscheidung sehr relevant.
Okay, also was ich jetzt gehört habe, dass du gerade irgendwie nochmal explizit wohl erwähnt hast, dass digitale Ethik, sag ich mal, nochmal so eine eigene Facette abdeckt. So, jetzt darfst du mich aber gerne korrigieren, weil ich jetzt gerade vielleicht meine Gedanken einmal hier laut sortiere. Das heißt also, das, was ich gehört habe, bedeutet, dass diese digitale Ethik, die du ansprichst, eigentlich nur für den Kosmos der KI dient und so eine Art Framework ist, mit denen die sozusagen ihre eigenen Algorithmen und die eigenen Daten anfängt zu verarbeiten, beziehungsweise in ihrem Kosmos sozusagen lernt. Ist das irgendwie einigermaßen richtig zusammengefasst?
Ja, im Grunde ja, aber ich kann es auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es gibt ja einmal Datenethik in dem Sinne, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Das ist, sage ich mal, das Schwarz-Weiß-Denken an der Stelle. Das ist sehr schön über Governance-Themen gelöst. Das heißt, es ist reguliert, was darf man an Systemen einsetzen und wo nicht. Und dann gibt es das Feld, wo wir als Unternehmen mit Programmierern und so weiter individuell eingreifen, wo wir Engineering betreiben, also Algorithmen so bauen, dass bestimmte Themen passieren in meinem Kontext. Da ist immer noch irgendwo der Mensch im Loop und worüber wir eigentlich uns gar nicht mehr so bewusst sind, was passiert denn, wenn wir die Algorithmen selbst entscheiden lassen, was sie lernen wollen und was nicht. Und das ist dieses Feld, was gerade durch Gen AI und überhaupt die gesamten Modelle, die im Moment da sind, wo man in Echtzeit hochkomplexe Prozesse darstellen kann, gar nicht so weiß, also die Blackbox besteht. Da ist es total relevant, dass man Algorithmen trainiert, die eben wertebasiert arbeiten.
Okay. Also deswegen, also ich sag mal, die Ethik auch in einer künstlichen Welt oder einem künstlichen Intelligenzuniversum muss ja irgendwie eine Verbindung zu uns Menschen haben, weil, so wäre jetzt vielleicht meine sehr kindlich naive Vorstellung, der KI selber Ethik und Moral ja herzlich egal ist. Also das hat ja irgendwas mit einer Bewusstseinsebene zu tun, die ja eigentlich zumindest in meiner Interpretation was tief Menschliches ist. Also du darfst mich gerne korrigieren. Also auch hier, ich bin jetzt gerade gesagt selber auf der Suche, so wie so eine Art Suchfeld, ob ich das richtig einordne. Deswegen, so ist es doch offensichtlich so, dass wir oder jetzt in dem Falle du oder alle, die sich in diesem Umfeld bewegen, ja versuchen rauszufinden, wo sind diese Kontaktpunkte oder auch Akupunkturpunkte oder wo sind diese Portale, wo Schnittchen entstehen, also aus uns physischen Menschen oder man könnte ja fast sagen der Menschheit an sich und irgendwie maschinellem irgendwas. Weiß ich jetzt nicht, wie man es nennt. Also ich will jetzt auch ganz bewusst diese Begrifflichkeiten. Ich weiß, maschinelles Lernen könnte jetzt mal was anderes sein. Also ich will damit nur sagen, es geht doch eigentlich darum, sich zu fragen, wie gestalten wir genau diese Schnittpunkte, wo offensichtlich was, sag ich mal, reingekippt wird in eine künstliche Intelligenzwelt, die dann irgendwas damit macht. Und wo wir doch eigentlich über diesen Kipppunkt, und da sind für mich doch diese, vielleicht sind das ja Prinzipien, Regeln oder was du eben ne, als Ethik beschreibst, wie so Filter, die offensichtlich doch fungieren, damit die künstliche Intelligenz nicht irgendwas macht, was man wahrscheinlich am Ende eben in einer dystopischen Vorstellung auch nennt, dass die sozusagen die Herrschaft der Welt übernimmt und uns als Menschen abschafft. Also darum geht's doch im Prinzip, oder?
Korrigier mich gerne. Ne, das ist absolut richtig. Und sehr spannend ist an der Stelle, dass wir jetzt hier, Stefan, und wenn ich mich dazu bezeichne und unsere Hörerinnen und Hörer, wir von einem, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich europäischen Werteverständnis ausgehen und eine ganz andere Wertvorstellung in einer digitalen Zukunftswelt haben, wenn wir jetzt mal das große Bild aufmachen, als es vielleicht unsere US-amerikanischen oder nordamerikanischen Mitstreiter in der Tech-Welt tun und nochmal eine ganz andere Welt auftun, wenn wir in den asiatischen Bereich gehen, vielleicht sogar auch nochmal auf China schauen und Restasien. Interessant ist, wenn wir vom Gesamtwerteverständnis, was ich vorhin meinte, was ist schwarz-weiß, also schon erlaubt und nicht erlaubt, völlig unterschiedliche Schnittmengen haben, zum Teil gar keine. Und dass gerade der europäische Werteverständniskosmos sich jetzt im Moment vom US-amerikanischen tatsächlich schon weit abschneidet. Und ein ganz kurzer Exkurs, weil das ist ein Feld, wo wir alle mitreden können, ist Social Kommunikation, weil wir das einfach alltäglich übernommen haben. Ist so ein schönes Beispiel für, wo wir da eigentlich sagen, wo setzen da Algorithmen in der wertebasierten Welt an. Aber gehen wir mal die letzten Wochen zurück. Wer hat das mitbekommen? Wahrscheinlich wir alle hier in Europa, als Zuckerberg ganz fröhlich verkündete, we are getting rid of that fact-checkers. Das ist so ein Wendemoment, weil man jahrelang Meta-Plattforms dahin bewegt hat, dass wir sehr sozial nach Werte basierten und auch keine Fake News haben wollen. Das Thema ist erledigt mit dem Thema Meinungsfreiheit. Also ein starker Begriff bedeutet, lass die Algorithmen die freie Meinungsfreiheit irgendwie äußern. Das ist so ein bisschen Verquerung von einem Werteverständnis, wofür Tools eingesetzt werden. Hm. Und wenn wir mal digitale Ethik einsetzen, ich bleib mal bei diesem Beispiel Facebook. Wir erinnern uns vielleicht, wir Deutschen, die wir vor, wann war das? Ach, 16 Jahren ungefähr, als Facebook noch klein war. Wir selbst über den Datenschutz sagten, ach, wen interessiert denn, was ich so mache und meine Daten und so. Wir kennen all diese Aussagen noch, sollen die doch wissen, ich habe ja nichts zu verstecken. Das sind alles solche Floskeln, die wir irgendwann aufgenommen haben, als wir noch ganz anfänglich unterwegs waren. Aber hier ist der entscheidende Punkt, wo digitale Ethik ein Faktor ist. Ein Unternehmen wie damals Facebook wusste sehr genau, welche Veränderungen die Algorithmen in der Kommunikation machen werden und haben sehr bewusst diese Tools eingesetzt, weil sie ihre Ziele verfolgt haben, uns in den Loop zu bringen, die Zeit von uns zu nehmen, uns relevant reinzubringen und. Kennen wir alle. Und genau da setzt ja auch AI Ethics an. Die Unternehmen, die neue Produkte und Algorithmen in die Welt bringen, wissen schon sehr, sehr, sehr genau, wie damit zukünftig unsere Welt verändert wird. Und deshalb ist es so wichtig, dort ein Werteverständnis zu haben. Mhm. Wir als Individuum können ja nur später mal beurteilen, finden wir das gut oder nicht gut. Und wissen aber alle aus diesem Beispiel schon, was das bedeutet. Und jetzt machen wir mal andere Felder auf. Gehen wir mal in das Thema Mobility oder gehen wir nur in den Gesundheitssektor und. Auch da sind gerade im Moment Felder, die wahnsinnig viel neue Möglichkeiten, Potenziale zeigen und wo Unternehmen jetzt festlegen, wie wir unsere Zukunft haben werden.
Okay, also genau, was ich jetzt raushöre und wo ich jetzt gerade so zwei Gedanken bei mir auftauchen, ist das eine, tatsächlich vielleicht sogar so ein bisschen eine Art von Erwachen, wie du schon richtig sagst. Ich glaube, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, wir sind da ja nicht irgendwie in verschwörungstheoretischen Sphären unterwegs, sondern dass schon seit mindestens 20 Jahren Menschen sehr genau wissen, welches Suchtpotenzial, möchte man ja mal sagen, diese ganzen Dopaminschleifen, sag ich mal, auf sozialen Medien und so weiter haben. Das ist schon, glaube ich, strategisch mehr durchdacht gewesen, als wir alle glauben, dass jetzt auf einmal alle sagen, ups, das hat ja irgendwie einen ganz interessanten Effekt sozusagen, nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern ja auch auf uns als Individuen, als Persönlichkeiten, auf unser, im wahrsten Sinne des Wortes ja unser Nervensystem, könnte man ja sagen, also das ja sozusagen highly addicted ist an der Stelle. Das ist das eine. Und das andere, was ich höre, ist tatsächlich, dass ja vielleicht sogar wie nie, du darfst mich gerne korrigieren, jetzt sagt man ja immer so, ja, industrielle Revolution, aber irgendwie finde ich, ist doch jetzt nochmal viel deutlicher, inwieweit eine Technologie als Innovation eine hohe kulturelle Relevanz eben auch hat und eben eine hohe kulturelle transformative Relevanz hat, wo es offensichtlich ja gerade ganz spannend ist, dass es mir gar nicht nur darum geht, was doch jetzt irgendwie cool technologisch entwickelt werden kann, sondern dass es, wie du ja auch richtig sagst, gerade im geopolitischen Kontext, das ja ein relevantes Machtinstrument ist, wo die Frage, wie machen wir das denn jetzt eigentlich ethisch und moralisch, ich würde jetzt mal sagen ethisch, weil moralisch ist ja nochmal eine andere Instanz, aber auch ethisch so sauber, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes auch überleben. Und da stelle ich mir tatsächlich sogar gerade die Frage, kann man diese Diskussion, ich weiß gar nicht, ich frage das jetzt einfach auch laut, kann man die, ich glaube, man kann die ja gar nicht gewinnen, ne? Sondern auch hier sind wir wahrscheinlich wieder nur an dem Punkt, wie kriegen wir das moderiert in einem globalen Kontext, um nicht uns im wahrsten Sinne des Wortes wirklich alle gegenseitig abzuschaffen? Oder ist das jetzt gerade einfach nur fast ein bisschen meine Verzweiflung, die ich ausdrücke, dass ich mich jetzt vielleicht gerade auch innerlich frage, wie kriegen wir denn den Kram eigentlich gelöst, ohne dass es irgendwie komplett crasht?
Das ist, man darf sich nicht gleich hier eine Dystopie irgendwie finden. Und wir Menschen sind mal sehr anfällig davon, wenn alles irgendwie, wir können uns mal vorstellen, was ganz schlimm ist, aber wir können uns weniger gut vorstellen, wie auch eine schöne Welt sein kann. Aber du hast den ganz entscheidenden Punkt. Wir sind jetzt in einer Zeit, dass wir erkennen, was da vor uns ist und was uns beeinflusst. Das ist ja schon mal der erste wesentliche Schritt. Das heißt, der bewusste Umgang, jetzt mache ich mal das Feld auf mit Daten, der bewusste Umgang mit Information. Und wie du schon richtig sagst, ich habe gerade nur das Feld aufgemacht, Social. Also ich mache mal ganz bewusst, das ist eigentlich nur das Feld Information, wenn man so will. Damit auch so umzugehen, zu lernen, was steckt dahinter, wie funktioniert das, ist das wirklich alles so, wie es da dargestellt wird, und das ist schon der erste Schritt. Jetzt gibt es natürlich viele andere Felder an der Stelle auch, die wir aufmachen. Ich hatte, wie gesagt, nur gerade mal das Beispiel von in der Produkt- und Unternehmenswelt, weil wir am Ende ja helfen, auch Unternehmen ganz direkt Produkte so zu Akzeptanz zu bringen, dass wir als Menschen sie natürlich nutzen, und nur so sichere ich mein Investment, wenn ich in Technologie gehe. Aber das ist der entscheidende Punkt, dass wir als Individuen anfangen zu hinterfragen, wo ist da eigentlich der digitale Impact, wenn man so will? Was macht das mit mir? Wo möchte ich teilhaben, wo nicht? Und da dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass wir in einem Werteverständnis als Europäer schon einen Pfund in der Schale haben an der Stelle.
Wo du das gerade sagst, sorry, wenn ich unterbreche, aber das will ich gerade nur sagen, weil was ich jetzt gerade auch irgendwie vielleicht nochmal neu lerne ist, und ich bin nochmal ja total dabei, also es geht gar nicht darum, dass ich nicht diesen Skaleneffekt dahinter verstehe, und gleichzeitig ist es aber schon so ein bisschen, dass man so manchmal so im internationalen Kontext so den Eindruck hat, wie gesagt, ich sag das jetzt mal so fast ein bisschen stellvertretend, naja, da sind die Europäer wie so ein bisschen die Spaßbremsen, ne? Also die packen da wieder Regulatorik drauf. Die machen das immer alles langsam, und irgendwie muss da noch wahrscheinlich sogar noch ein ausgedrucktes Formular handschriftlich ausgefüllt werden und per Fax nach Brüssel geschickt werden, damit irgendwie wir hier weitermachen können. Also ich überspitze das jetzt natürlich ganz bewusst, ne? Aber also zu sehen, das finde ich gerade auch nochmal ganz spannend, welche ja auch hochexistenzielle Dimension eigentlich dahinter steckt, sich darüber Gedanken zu machen, wie setzen wir das denn jetzt genau auf? Weil, was ich verstanden habe, wenn wir jetzt, sag ich mal, fundamentalste, wahrscheinlich haben wir schon ein paar, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, fundamentalste Fehler sozusagen auch in diese Filter einbauen, dann sind das wie Folgefehler. Also die kriegt man wahrscheinlich ja auch gar nicht mehr so leicht zurückgedreht, ne? Wo es ja dann doch durchaus mal sinnvoll sein könnte, jetzt mal einen kurzen Moment vielleicht fast innezuhalten, sich einmal zu überlegen, wie bauen wir den Kram wirklich nachhaltig auf, damit wir nicht irgendwie in 10 Jahren erkennen, ja, das hätten wir vor 10 Jahren vielleicht mal, tatsächlich. Wenn ich jetzt langsamer sage, dann meine ich nicht langsamer im Sinne von langsamer, damit wir langsamer werden, sondern eher bewusster oder vielleicht ein bisschen noch mal breiter diskutieren sollen. Mhm. Oder täusche ich mich gerade?
Absolut richtig. Und du hast jetzt eigentlich genau 3 große Felder angesprochen, die ich mal versuche für unsere Hörer mal so sehr einfach aufzubereiten. Wenn wir von dem ersten sprechen, von neuen Technologien, die sich entwickeln, haben wir zum Beispiel bei Digital Excellence ein sehr schönes Tool entwickelt, wo wir nur mal die kommunikative Ebene visuell darstellen. Das ist, stellt euch mal das Bild vor von einem Hochgeschwindigkeitszug, der mit 350 fährt. Und jetzt sind wir mal ganz vorne in der Lokomotive, wenn man so will, und wir sehen die Welt rechts und links an uns vorbeirauschen und schauen wirklich nur auf den Fixpunkt vorne, wo wir hinfahren. Nun, wenn wir jetzt mal vom technischen Maschinenraum sprechen, von Unternehmen, die Technologie entwickeln, das sind da vorne die Lokomotivsitzen, die Coder und die Leute, die ein Produkt entwickeln und sagen, da vorne möchte ich hin. Die sind in einer unfassbaren Geschwindigkeit drin, fokussiert nach vorne, kriegen rechts und links aber nichts mit. Jetzt gehen wir mal in diesem Zug ein Abteil nach hinten. Dort sitzen wir im Zug als Produktentwickler, als Marketingleute, als Vertriebsmitarbeiter, als die, die in einem Unternehmen die Produkte, also die Algorithmen und Systeme, die digital vorne entwickelt wurden, die man uns quasi hinten reinschmeißt. Ja, wir fahren in der gleichen Geschwindigkeit mit, sehen aber nicht, wo die da vorne hinfahren. müssen also dem vertrauen, dass sie schon sehr genau und gut wissen, was sie da vorne bauen. Aber wir werden es zusammenbauen in Produkte und verkaufen das am Ende oder setzen es in den Markt. Und jetzt schmeißen wir das Produkt hinten von dem Zug hinten auf die Trasse, wenn man so will. Der Zug ist weggefahren und wir als Konsumenten haben dort die fertigen Produkte, mit denen wir arbeiten, bauen, Erlebnisse haben werden, Entscheidungen fällen. Kriege ich einen Kredit oder nicht? Bin ich gesund oder nicht? Oder ist und so weiter. Wie auch immer. Dann kann dieses Produkt aber nicht mehr verändert werden. Es kommt da hinten raus. Die Algorithmen und alles, was da drin ist, dem muss ich vertrauen. Und das ist so dieses Bild. Wir, diejenigen, die das dann nachher im breiten Markt in der Anwendung haben, werden am Ende entscheiden, ist so ein Produkt gut oder nicht gut. Und deshalb ist diese wertebasierte Entscheidung vorne total wichtig zu verstehen. Und jetzt hast du die Regulatorik aufgemacht. Das sind die, die da meisten rauskommen, wenn die merken, okay, alle bewegen sich auf diesem Track. Oh, das ist nicht gut oder passt nicht. Dann kommt die Politik meistens ins Spiel und baut Gesetze rechts und links auf. Kriegt das aber natürlich nicht mehr eingedämmt, weil die Welt ist schon verändert. Das passiert meistens so 5 bis 8 Jahre später an der Stelle. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wenn man neue Produkte und Themen entwickelt, diese Logik. Und wenn wir jetzt in der Kommunikation sind, ist für uns immer total wichtig, wo bin ich in diesem Zug, wenn ich mit jemandem spreche? Bin ich genau an derselben Stelle? Dann ist alles gut. Aber wenn ich mit jemandem spreche, der nicht an derselben Stelle, haben wir nicht eine Ebene. Das war das eine Bild, was ich dazu aufmachen möchte. Und das zweite, was du angesprochen hast, ja, wir regulieren wahnsinnig viel in der EU, auch der EU AI Act und der Digital Market Services Act und so weiter, was da alles gibt, das ist hervorragend, muss ich sagen, an der Stelle, weil es sich damit beschäftigt, welchen Einfluss und welchen Impact wird es zukünftig haben, wenn wir solche Systeme einbringen. Da ist unsere Vorgehensweise als Europäer wirklich zukunftsorientiert, weil wir uns Gedanken darum machen, wie wollen wir eine Welt gestalten. Um es mal so zu sagen, wenn der AI Act mal die wichtigsten Punkte, der jetzt in Kraft ist, reguliert halt einfach, dass wir beim Einfachen zum Beispiel diese One-to-One-Beeinflussung nicht mehr machen wollen, dass wir einzelne Personen und Menschen nicht mehr scoren oder, ich sag mal, ein Social Profiling nicht betreiben dürfen, dass wir Finanzentscheidungen darüber nicht entscheiden dürfen. Das ist in der EU reguliert. Darauf außerhalb nicht. Da ist es Praxis. Also, da wird das auch angewandt an der Stelle. Und da kann man sich die große Frage stellen, will man als Gesellschaft dann so leben oder auch nicht? Das entscheidet dann die Gesellschaft an der Stelle. Aber die Produkte sind erstmal als Tools so eingesetzt. Und daher bin ich fest von überzeugt, wir müssen jetzt keinen Fax nach Brüssel schicken an der Stelle. Aber bildlich an der Stelle dürfen wir das auch nicht schlecht reden. Die Frage ist halt einfach, wir machen uns Gedanken darum. Und die entscheidende Frage ist, wie wollen wir das anwenden in unserem Umfeld? Das ist wichtig. Und da sind wir übrigens die einzigen weltweit, die sich darüber überhaupt Gedanken machen. Aber auch wahrscheinlich, weil wir als Europäer überhaupt ein Werteverständnis von einer Gemeinsamkeit haben. Mhm. Und das dritte Feld, was du gerade aufgesagt hast, was ich auch kurz anreißen möchte, nur vom Verständnis, warum ich glaube an eine digitale Zukunft in Europa auch an der Stelle. Wenn wir mal die letzten 20 Jahre zurückschauen, schauen wir mal nur auf den US-Markt, den chinesischen Markt muss man mal gesondert betrachten, technologisch. Wir sind ja fast zu 90% von Softwareunternehmen abhängig und nutzen Tools aus diesem Bereich. Aber warum sind die alle so erfolgreich? Wenn wir mal die großen Tech-Konzerne sehen, die betrachten jedes Individuum als ihren einzelnen Kunden. Grundsätzlich haben die, ich sag mal, mit 500 Millionen potenziellen Endkunden in USA und Großfeld mit Europa zu tun. Und so sehen die das. One to one an der Stelle. Und die haben immer Software entwickelt für Einzelne in der Anwendung und sie da entsprechend einsetzen zu können. Was wir als Europäer anders betrachten an der Stelle, ist, wir haben immer entwickelt im Sinne von Anwendungen von Tools oder von Produkten, Ingenieurswesen und so weiter. Darin sind wir nach wie vor extrem gut und haben erst jetzt begriffen, wie wertvoll es ist, ich sag mal, physische Hardware mit Software zu verknüpfen, daraus was Neues zu gestalten. Und der entscheidende Unterschied, wenn wir jetzt Konzerne zusammenbringen, die Amerikaner sehen sich immer als einer, der gewinnt. Dort gibt es keine wirklichen Kooperationen. Wenn ein Tech-Konzern einen Wettbewerber hat oder ein Tool, wo man sagt, da könnte man was Gutes zusammen entwickeln, dann werden die einfach gekauft. Da wird nichts zusammen gemacht. Kollaboration in der Art existiert in deren wirtschaftlichen Kosmos nicht. In Europa, explizit sogar in Deutschland, ist es komplett anders. Bleiben wir nun bei unserer starken Industrie Automobil. Wir könnten gar kein Auto bauen, wenn wir nicht kollaborieren würden mit tausenden von mittelständischen Unternehmen, die zusammen ein gutes, tolles Endprodukt machen. Das ist eine ganz andere Mindset-Einstellung. Wir sind auch genau deshalb zum Beispiel in Schlüsselindustrien sehr früh sehr weit vorne gewesen. Nehmen wir mal die Robotik. Deutschland führend. Inzwischen leider nicht mehr so stark, weil wir vieles an China verkauft haben und sehr früh das nicht bemerkt haben, was es bedeutet, wenn wir diese Schlüsselindustrien anderen Märkten öffnen. Aber genau da glaube ich an einen Schlüssel daran, weil wir glauben an die Gemeinschaft, an Kollaboration an der Stelle und wir können zusammen was Neues generieren und sehen auch B2B als einen Markt an. Also eine Kundengruppe als eine Zielgruppe oder die Kunden unseres Kunden. Und das ist eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung und diese Möglichkeit, das technologisch zukünftig zu nutzen, ist das, was wir als Europäer jetzt heben müssen.
Also erstmal kann ich gut folgen, also auch mit der Sortierhilfe sozusagen, die du angeboten hast, mit diesen drei Bildern. Wie gesagt, will da jetzt auch gar nicht zu sehr auch Wortklauberei betreiben. Ich glaube, was du wahrscheinlich sagst, im Kern, dass, sag ich mal, die europäische Idee, jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu pathetisch werden, weil im Moment wird die ja auch hart gechallenged oder hart an ihre Grenzen geführt. Vielleicht sogar interessanterweise durch diese harte Challenge eigentlich auf ihren Kern wieder ein bisschen, ich weiß gar nicht, zurückgeworfen oder zumindest mal wieder ins Bewusstsein gerufen, was es eigentlich bedeutet. Weil, wie du schon richtig sagst, ich glaube, da bin ich total bei dir. Die Skaleneffekte sind natürlich in einem monopolistischen Markt wie den USA wesentlich schneller zu erzielen als, ne, selbst hier musst du irgendwie ja doch über eine Landesgrenze. Ne? Ich meine, selbst innerhalb von Deutschland muss man manchmal über eine Art von Landesgrenze, wo man denkt, okay, du bist fast in einem anderen Land. Das, also die Kleinteiligkeit Europas sozusagen als eine Riesenchance, weil da musste schon immer viel kollaborativer unterwegs gewesen zu sein, mussten wir unterwegs sein, weil es eben kleinteiliger war. Du hast es nochmal etwas erweitert. Ich sage jetzt mal, das ist ja so weltweit, das weiß man ja auch. Unsere mittelständische Industrie, beziehungsweise sogar ja die Idee von Familienunternehmen gibt's ja, glaube ich, weltweit. Also ich mag gerne korrigiert werden, aber weltweit ist das einzigartig,
ja,
was dafür eine Art von System ja auch geschaffen wurde. Also im Grunde könnte man fast sogar sagen, dass ein bisschen die Rückbesinnung, also eine neue Technologie sorgt dafür, dass wir eine Rückbesinnung auf Dinge haben. Nennen wir sie vielleicht sogar Werte. Die eigentlich super konservativ sind, könnte man ja fast sagen. Also das habe ich sowieso schon mal in einem anderen Kontext, fand ich das ganz spannend, dass eigentlich der Begriff konservativ, sag ich mal, eigentlich ja vielleicht gar nicht das ist, was wir so nicht verbinden, sondern eher nur was damit zu tun hat, dass es vielleicht sogar mit einer Art von Wertekodex oder so verbunden ist, die wir eigentlich alle total schön finden. Also ich kenne ja respektvoller Umgang irgendwie und so. Worauf ich aber hinaus will, gerade darüber, ist ja, naja, das verlangt ja Vertrauen. Also Vertrauen offensichtlich in Instanzen, weil das ist ja jetzt so meine Frage an der Stelle oder da möchte ich eigentlich hin, um das zu regulieren, also um irgendwie so eine Art von Wertekodex zu entwickeln, bräuchte es ja rein theoretisch irgendwie eine Art von, ich weiß gar nicht, zentrale Instanz, also ich weiß gar nicht, ob Instanz das richtige Wort ist, Entität oder ich weiß gar nicht, oder irgendwas, was ja im Grunde wie so eine Art von Kontrollinstrument oder wie so eine Art, genau, Instanz eben ist, die ja auch sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich ein kollektiver europäischer Wert, auf den wir uns einigen? Und vor allen Dingen, wie sorgen wir dafür, dass der auch eingehalten wird? Weil ich glaube, wie du schon auch richtig sagst, ja, der Umgang damit ist, du hast den asiatischen Markt ausgeklammert. Ich glaube, das macht die Sache jetzt auch einfacher. Das tun wir auch. Nehmen wir mal den amerikanischen Markt, den du ja da betrachtet hast. Aber im Grunde ist ja auch, sag ich mal, die Entscheidung, dass wir uns keine Regulatorik geben, also auf der ethischen Ebene, bleiben wir jetzt mal da, bedeutet aber auch, dass ich mich ja eigentlich fast ein Paradox ja damit auseinandergesetzt habe, nämlich um bewusst die Entscheidung zu treffen, dass ich es nicht mache. Also so diese Frage zwischen wahrscheinlich eher jetzt, sagen wir mal, das Silicon Valley Mindset völlig unkontrolliert, öffnen wir den Kram und lassen wir einfach mal laufen, dann wird schon das Beste bei rauskommen. Versus, naja, wenn wir uns da jetzt eben Gedanken drüber machen, bedeutet ja auch sofort, dass wir limitierende Faktoren einbauen, die zum Beispiel dafür sorgen, bestimmte vielleicht technologische Potenziale, auch hier kannst du mich gerne korrigieren, nicht heben können. Ist denn damit nicht jetzt eigentlich schon völlig klar, dass wir uns, jetzt bleiben wir mal in der Marktlogik, damit einen Wettbewerbsvorteil, ein Asset oder sonst irgendwie nehmen, weil da natürlich, nochmal, wir unterhalten uns über einen Markt, der viel größere Skaleneffekte viel schneller erzielen kann, der dann noch, sag ich mal, unreguliert einfach laufen kann und wir irgendwie, ich sag jetzt mal so ein bisschen uns in einem System halten. Und ich will das bewusst nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt gerade hier sage, ich finde das nicht gut, sondern ich will nur fragen, fast ein bisschen laut denkend, das uns limitiert und an der Stelle sowieso von vornherein. Also ein bisschen die Frage, können wir uns ethisch sein dann leisten an der Stelle oder ist es nicht eh von vornherein dann klar, dass wir jetzt mal alles schön ethisch machen können, aber dann sowieso klar ist, dass wir in 10 Jahren eh nicht mehr mitspielen können und dann werden wir eh abgeschafft. Also jetzt mal so sehr vereinfacht ausgedrückt.
Ja, also ich sag da gerne zu, die Zukunft ist noch nicht geschrieben an der Stelle. Ja,
okay.
Und natürlich, wenn man aus rein wirtschaftlichen Aspekten drauf schaut, kann man kurzfristig sagen, sind gerade die Tech-Konzerne aus den Staaten extrem erfolgreich und haben sich, wie wir schon gesehen, in den letzten Jahrzehnten eingebaut und eingenistet bei uns. Der entscheidende Punkt, wovon wir gerade sprechen, die Stärken in Europa liegen ja genau darin, dass wir nicht nur auf der Software-Ebene arbeiten, sondern auf der physischen Ebene. Und dort jetzt vernetzte Produkte und Themen in den Markt kommen, also auch die Veränderung der Welt. Das ist etwas, was gerade jetzt, sage ich mal, auch die US-Konzerne versuchen zu bespielen und sich da auch die Schwierigkeiten haben, wie wir alle eigentlich an der Stelle. Da können wir nur aufholen, wenn wir das jetzt für uns beantworten. Und da muss ich jetzt mal wieder auf die persönliche Ebene. Es gibt da zwei Ebenen. Die persönliche, wir als Endkonsumenten, ob wir das gut finden oder nicht, müssen wir alle für uns entscheiden. Dann gibt es die zweite Ebene der Unternehmen an der Stelle, die sagen, ich setze solche Systeme ein, ja oder nein und wie ich sie einsetze. Und dann gibt es natürlich die nationale oder dann die auf Europaebene, die ja wirklich nur die Richtlinien vorgeben kann. Und das haben die Europäer auch gemacht. Die haben, sag ich, auch das Schutz des Individuums nach vorne gestellt, dass du individuell als Person Wertschätzung und etc. Also die Themen sind alle dabei. Das ist etwas, ich mag das jetzt auch aufmachen, weil du gerade China ausgeklammert hast. Nur einmal kurz aufmachen. Die Chinesen finden das ja in Ordnung, wie ihre Welt dort ist im Moment noch. A, einmal, weil sie es nie anders gelernt haben. Und B, einmal, weil sie natürlich einen unfassbaren Fortschritt erlebt haben in den letzten Jahrzehnten in China. Und es ist jetzt für den Bauern völlig in Ordnung, wenn er jetzt einen Job in einer Fabrik hat, in einer neuen Tech-Stadt Smart City lebt, wo es keine Schlösser mehr gibt, weil alles per Iris und per Gesichtserkennung reguliert ist. Der findet das in Ordnung. Und die finden das auch in Ordnung, weil es null Kriminalität gibt, weil eh alles überwacht ist. Die kennen das gar nicht, was es bedeutet, mein Individuum und das zu schützen. Ich finde das in Ordnung. Und ich finde, da müssen wir auch den Respekt haben, wenn die sagen, das ist in Ordnung so, für uns aber nicht. Und genauso umgekehrt, was uns wichtig ist. Und das versuchen wir gerade jetzt, dieses Jahr 25 wird ein ganz entscheidendes Jahr, wie wir damit umgehen, weil wir merken, dass unsere lieben Kommunikationskonzerne aus den USA mal eben versuchen, die Regulatorik hinten rüber zu schmeißen. Ich hatte vorhin das Thema Information angesprochen, aber das geht auch in den gesamten Meinungsbildenden, in dem Priming und Nudging, also den Klassikern, die wir im Commerce kennen. Auch Themen, in denen wir ganz praktisch arbeiten, weil wir auch immer in Anwendung kommen. Das ist vielleicht in Ordnung.
Uns einmal kurz Priming und Nudging einmal kurz einmal begrifflich erklären. Ja, genau.
Also
in aller Kürze bitte.
Das Priming an der Stelle bedeutet einfach nur klar zu, also jemanden vorzubereiten, welche Entscheidungen und Themen er gut finden wird. Also emotional. Das Nudging ist eigentlich, das fällt jemanden leicht dahin zu stopsen, eine Entscheidung zu fällen, die vielleicht nicht gemacht hätte, aber danach, wenn er dahin gestupst ist, sie gut findet. Vielleicht zum Erklären für unsere Hörer, beides passiert gerade in den Commerce-Themen extrem und wir fallen alle permanent darauf ein, weil wir in Unternehmen sind, die uns dahin schieben. Ich mache mal ein Beispiel zum Priming, das ist die gesamte Meinungsbildung, das passiert gerade im Social extremst. Ist übrigens ein Erfolgsmodell von TikTok. Weshalb es so erfolgreich ist, weil wir dort gar nicht mehr Werbezeiten, Spots und so, das ist gar nicht der Geschäftszweck. sondern Meinungen dort zu formulieren und jemanden über ganz viele Informationen dahin zu bringen, dass irgendwann die Welt um ihn herum so ist, wie er glaubt, er sie gerne haben zu möchten. Und dass sich da drin wohlfühlt. Wer das gerne mal googeln mag, kann mal 600 Datenpunkte TikTok Spiegel googeln. Der Spiegel hat das aufgeklärt vor, ich glaube, ein halbes Jahr ist das her, aber mit da kommt man ganz schnell, wo man mal durchlesen kann, dass nämlich TikTok 600 Datenpunkte live analysiert. Von unserem emotionalen Verhalten bis über, wie unsere Iris reagiert auf Videos und so weiter. Und das ist genau der Punkt, wie sie uns analysieren als Mensch und unser tiefstes Inneres ansprechen mit dann, wie sie jetzt sagen, one-to-one AI-generated Content, um uns zu beeinflussen. Das ist das Geschäftsmodell. Könnt ihr aber da nachlesen, ist der Grund, warum das so.
Genau. Also
Nudging.
Wenn es ein Mensch wäre, würde man sagen, eine ziemlich harte narzisstische Störung.
Absolut, absolut.
Also alles drin, Lovebombing, Gaslighting und so weiter. Also,
okay. Alles drin an der Stelle und das muss uns nur bewusst sein, wenn wir solche Systeme oder wenn wir solche Apps nutzen. Also, oder überhaupt, was das bedeutet. Und beim Nudging ist das so, das ist so, ich sage jetzt mal, wenn wir etwas zurückgehen, das Kauf mich, im Commerce wird das sehr gerne eingesetzt. Du musst jetzt diese Reise buchen und diese Shopping-Erlebnis.
Strategisch würde man das super. CTA nennen, Call to Action, ne?
Ja, am Ende. Und das zu perfektionieren. Und das beeinflusst natürlich auch emotional. Und so, und das ist eben genau der Punkt. Da ist auch etwas, wo wir helfen, mit Tools dran zu arbeiten. Bis zu welchem Grad möchte ich das machen mit meinen Konsumenten oder meinen Kunden? Und du hattest vorhin meinen Aha-Moment angesprochen. Ich bin sehr happy, dass wir das für ein paar unserer Kunden machen konnten, dass sie bewusst gesagt haben, dass sie Menschen nicht mehr da so hinschieben, zu sagen, okay, das Geschäft schließe ich noch ab, das mache ich jetzt noch, sondern die Grenze viel früher setzen. Hier spreche ich mal von Finanzinstituten oder wo es um Geld geht am Ende auch. Zu sagen, nein, ich weiß ja nämlich, mein Kunde ist vielleicht in seinem Ratenkredit schon an der Grenze, möchte vielleicht noch einen Urlaub machen, weiß ich ja alles. Also im Prinzip wissen Unternehmen alles, wenn man so will. Und ich muss jetzt diesen 1%-Punkt nicht noch verkaufen und dieses eine Geschäft machen, weil es mittellangfristig besser für mich ist, wenn ich das in diesem Moment nicht tue. Und da gibt es durchaus Unternehmen, die das praktisch auch betreiben.
Jetzt muss ich aber mal ganz knallhart einmal kurz dazwischen fragen. Wir sind ja unter uns. Jetzt, das ist dann aber eine ethisch getriebene Entscheidung oder eher eine Entscheidung, die zum Beispiel jetzt an der Stelle, jetzt könnte ich ja fast sogar anfangen, Regulatorik richtig gut zu finden, eher über Regulatorik und Verfassung kommt, weil dieser letzte Prozentpunkt, den du da gerade beschrieben hast, ja genau, dann hart ins Manipulative und eben in eine totale Abhängigkeit geht. Ich will das nur, also frag das, ja. Da wäre ich ja ganz froh, wenn das so wäre, dass tatsächlich an der Stelle noch ethische Referenzräume gibt, in denen dann gesagt wird, über diese Grenze gehen wir nicht. Also das ist gerade, fände ich es ja schön, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das gibt es tatsächlich aus drei Richtungen. Wenn wir mal von der ganz pragmatischen schauen, wer unsere Auftraggeber oft sind, dann sind das, man würde vermuten, Marketing, Vertrieb und so weiter, muss ich enttäuschen, nein. In der Regel werden wir von Risk beauftragt an der Stelle, weil sie ihr Risiko absichern möchten. Auf der einen Seite von dem Invest in ihre digitalen Tools, was sehr erheblich ist. Und der zweite Punkt, weil sie ihr Risiko ihrer Kunden auch absichern wollen an der Stelle. Weil es gibt ja jetzt, bleiben wir mal im Bereich Finanzen, es ja auch Ausfallwahrscheinlichkeiten gibt, die dann am Ende wieder viel höhere Kosten verursachen, was vielleicht ein Vertrieb Marketing nicht betreiben würde, weil die den ersten Abschluss provisioniert bekommen, auch ganz häufig in der alten Denke. Aber da fangen ja Unternehmen an, inzwischen ganzheitlich zu denken.
Ah ja, stimmt.
Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, das passiert. Natürlich kann ich dann entscheiden, wie weit gehe ich mit dem Regler rein. Damit schaffe ich aber auch langfristig natürlich Effizienz, weil ich meine Kunden länger behalten kann, sie mir treuer sind, weil sie vielleicht dann auch zahlungsfähiger sind am Ende des Tages. Und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt ein. Am Ende ist das auch ein entscheidendes Tool für Markenführung, weil was ist denn Marke am Ende des Tages? Marke ist eine Zusammenfassung von einem Werteverständnis für einem Unternehmen und auch eine Abgrenzung zu anderen Produkten und Leistungen. Und wenn ich diese Markenwerte dann im digitalen Feld genauso spiele, kann ich mich nochmal von allen anderen unterscheiden und ich trete gleichzeitig die Beweisführung an, dass ich das auch halte an der Stelle. Und da wird es dann ganz spannend, wenn ich eben sage, welche Produkte ich nicht mache oder wo ich meine Grenze einziehe. Und dann ist es plötzlich ein Feld, wo du, wenn das ganzheitlich betrachtest, es am Ende wieder ein Geschäftsmodell ist.
Wenn ich jetzt mal in dieser Logik auch bleibe und man muss ja manchmal mit Worten auch ein bisschen aufpassen, weil die ja alle jetzt historisch auch belegt sind und man immer gedenkt, okay, gelingt es mir jetzt gerade, das so in den Kontext zu setzen, dass es nicht alles falsch verstanden wird. Aber es gab ja mal diese Idee, ne, Wandel durch Handel, ne, wo ja so, ne, auch sagte, ja, wenn wir in Kontakt bleiben und irgendwie alle schön miteinander irgendwie Handel betreiben, dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Jetzt leben wir vielleicht in einer Zeit, wo wir sagen, ja, war eine nette Idee, hat leider so nicht funktioniert. Oder vielleicht noch nicht, oder vielleicht irgendwie ist der Satz an sich ja vielleicht gar nicht so falsch, weil da ja zum Beispiel auch hintersteckt, dass man irgendwie, wenn man miteinander kollaboriert, und man könnte ja auch sagen, Diplomatie ist ja auch nichts anderes. Also wir stehen im Zweifel im Krieg gegeneinander und trotzdem haben wir irgendwie noch diplomatischen Zugang, dann weiß man ja, das ist so die letzte Instanz, wenn die auch nicht mehr existiert, dann weiß man, ist meistens, dann wird's richtig doof. Was ich damit nur sagen möchte ist, wenn wir jetzt mal in dieser Logik bleiben, dass ja so irgendwie interessanterweise ja dann doch auch die AI-Welt miteinander verbunden ist, weil auch die kann ja nicht im isolierten Raum stattfinden. Ne, also ohne jetzt so, aber meinst du, dass es, vielleicht ist auch das jetzt wieder nur von mir so total naiv, es irgendwie vielleicht sogar auch eine Welt geben könnte, in der, sag ich mal, sicherlich diese kulturellen Aspekte, die du auch genannt hast, weil das hat ja auch ganz viel damit zu tun, welches Narrativ existiert eigentlich in einer Gesellschaft. Du sprachst vorhin davon, dass in China wahrscheinlich die Leute viel weniger ein Problem damit haben, dass da irgendwie so Social Credits gesammelt werden, wo wir hier alle auf die Barrikaden springen würden und sagen, auf gar keinen Fall, da sagt man, oh, pff, kein Problem. Mach halt, ne, so. Also ich will nur sagen, das ist ja eher schon fast eher auch ein Kulturthema. Wir sprachen schon mal vor ein paar Minuten darüber. Also glaubst du, dass es irgendwie eine Welt geben könnte, jetzt mal fast so ein bisschen so eine Art von Vision, und ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst und wir sagen, okay, was wäre möglich, wenn zum Beispiel OpenAI, setzt sicherlich als Vertreter des total unregulierten, neoliberalen, keine Ahnung, ne, USA, lass mal alles machen, Technologie ist super, Silicon Valley wird es schon richten, so im Sinne von, dann haben wir irgendwie ein sicherlich sehr zentral organisiertes asiatisches Konzept, sicherlich in erster Linie durch China repräsentiert, ne, wo man ja auch sieht, dass das ja auch eine richtig starke Innovationskraft trotz allem hat, also ne, auch hier. Und dann haben wir jetzt so ein, in Anführungszeichen, Europa, das sich reguliert, wo ich glaube, sogar, du darfst mich auch hier nochmal korrigieren, interessanterweise auch hier ja sogar die Grundlagen für KI ja mal gelegt wurden. Irgendwie haben wir dann nur wieder verpasst, das Ding irgendwie in irgendwie eine Art von Geschäftsmodell oder so zu übertragen. Also wir haben uns in akademischen Grundlagenforschung verloren und haben nicht verstanden, da kann man irgendwie auch richtig Kohle mitmachen. Jetzt mal sehr salopp formuliert. Also worauf ich hinaus will, ist, glaubst du, dass es fast wie so eine Art übergreifende AI-Charta geben könnte, die zum Beispiel auch da sogar nach verhandelten ethischen, sag ich mal, Richtlinien oder so weltweit funktioniert, weil alle irgendwie verstanden haben, wenn wir das jetzt alles nur gegeneinander machen und irgendwie am Ende gewinnen kann ja sowieso keiner. Also ist das irgendwie vielleicht nur so in meinem Kopf ein Bild, wo, oder ist das denkbar, vorstellbar?
Das ist eine sehr schöne Frage. Die geht weit in die Zukunft und ist quasi, wenn ich sie beantworten würde, das Gegenteil von den Dystopien, die gerade irgendwo immer wieder gerne genommen werden. Ich bin da zum Zeitpunkt jetzt nicht so optimistisch, dass ich diese Aussage für die ganze Welt treffen würde. Auf gar keinen Fall. Das kann ich, das könnte mir gar nicht zustehen. Aber ich glaube daran, wenn Menschen in ihrer Gemeinsamkeit entscheiden, wie sie leben möchten, und dann kann man zwei Felder aufmachen. Ich sag mal, die freiheitlichen Demokratien auf der Welt und die autoritären Regime. Es, alles, was du an AI-Tools hast, der Name sagt's schon, es sind Werkzeuge. Die sind erstmal weder gut oder böse. Keiner von denen. Die werden dann, wie sie eingesetzt werden, mit einem Verständnis, wie der Umgang passieren soll, am Ende im Ergebnis mit dem Menschen, dann sind die Werkzeuge geprägt. Und es sind immer Menschen, die entscheiden, wie sie diese Werkzeuge einsetzen. Und daher wird es auch genau davon abhängig sein, wie Menschen entscheiden, wie sie es in ihren Unternehmen oder auch wie sie es in ihren Systemen einsetzen. Und wir sehen es ja gerade auch jetzt, deshalb meinte ich vorhin schon, ich wiederhole mich, 25 wird ein entscheidendes Jahr, wie wir damit umgehen, weil wir sehen, wie unsere, ich sag's jetzt mal trotzdem, US-amerikanischen Freunde da ein anderes Verständnis von haben, weil einige wenige diese Werkzeuge einsetzen, so wie wir sie eigentlich nicht einsetzen wollten. Und diese Dissonanz kriegen wir nicht, also wir nicht geklärt an der Stelle. Und am Ende entwickeln wir uns auch in eine Dilemmata-Welt, die wir nicht lösen können. Die Frage ist am Ende, was wird überleben, wenn ich dich so verstehe, kann ich dir nicht beantworten. Aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, wir haben jetzt einen Punkt in der Hand zu sagen, wie wollen wir damit umgehen? Und wir beschäftigen uns immer so oft, wie wir anderen unser Werteverständnis im Handel, Wandel und so weiter, ja, alles gut. Und auch wie wir jetzt anderen sagen, wie, aber fangen wir doch erstmal bei uns an und lass uns erstmal sehr konsequent danach handeln und umsetzen, wie wir unsere digitale Welt vorstellen. Und dann wird sich zeigen, welche die wertvollere und lebenswertere sein wird.
Also genau, ich glaube, das Bild, was ich gerade aufgemacht hat, wie du schon richtig sagst, wäre im Grunde ja eigentlich eben fast eine, okay, was steckt da eigentlich für Potenzial drin? Es gibt aber natürlich auch wahrscheinlich die gerade viel präsentere, eher dystopische Vision, ist ja im Grunde auch eine Vision, ne, wo wir sprachen da ja irgendwie auch in unserem Vorgespräch drüber, wo, also ich kann es natürlich nicht belegen, ich habe es nur gehört, so ungefähr, dass ja gerade in Silicon Valley wohl die ultimative Opener-Frage ist, wenn man sich trifft, ne, was ist denn dein PDUM? Also PDUM ist ein Wert so von 0 bis 10. Also wenn du sagst, mein PDUM ist 10, dann glaubst du mehr oder weniger, dass nächste Woche Dienstag, also AI sozusagen die Weltherrschaft übernimmt und nächste Woche Donnerstag die Menschheit abgeschaffen ist, um das jetzt mal sehr überspitzt auszudrücken. Und 0 bedeutet eher das, was ich wahrscheinlich gerade gesagt habe, es wird irgendwie eine Welt geben, in der es uns gelingt, wie gesagt, jetzt sehr, sehr idealistisch sicherlich betrachtet, vielleicht etwas entideologisierter mal darüber zu sprechen, wie kann man offensichtlich ein richtig Mehrwert schaffendes Tool und zwar auch ja mit, also nicht nur Mehrwert im wirtschaftlichen Sinne, sondern ja auch wirklich einen echten Nutzen für uns als Menschheit, um das jetzt mal sehr pathetisch zu machen, wie kann man das eigentlich so nutzbar machen, dass wir uns nicht ehrlicherweise in so Kulturkämpfen oder ideologischen Machtspielchen oder so verlieren. Und jetzt bin ich fast so geneigt zu sagen, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte oder keine Ahnung, ein bisschen weiter Richtung 10 oder ein bisschen weiter Richtung 0, ich weiß es nicht. Und gleichzeitig, und das höre ich jetzt auch raus, was du sagst, und ich glaube, das merkt man ja auch gerade auf allen Ebenen interessanterweise, dass es immer wieder, und jetzt sitzen wir ja nun mal hier in Deutschland zusammen und damit in Europa, offensichtlich gerade wirklich darum geht, dass wir ein neues, weiß ich nicht, Selbstverständnis, Bewusstsein oder eben vielleicht sogar das Bewusstsein entwickeln, was ja mal so die Ursprungsidee war und irgendwie wir verloren haben, ne, weil wir irgendwie zu kleinteilig in irgendwelchen Hinterhof, weiß ich nicht, Spielchen, Machtkämpfchen hier und da, ich möchte auch mal vor der Kamera stehen, uns verloren haben und eigentlich fast sogar ein bisschen den großen Blick irgendwie aus dem Auge verloren haben, ne, und dabei dann fast ein bisschen auf dem Standstreifen standen oder so immer noch stehen oder irgendwie uns alle rechts überholt haben und wir haben es gar nicht mitbekommen, oder? Ist das irgendwie gerade nur so mein Eindruck? Gar nicht so tief in der Branche drin zu sein.
Ist de facto so, wir sind überholt worden. Wir haben aber an vielen Stellen tatsächlich das Potenzial dafür da. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet oder auch schon angesprochen. Wir sind in der Grundlagenforschung und in den ganzen Themen extrem gut, was Technologien angeht. Wir sind auch extrem gut in der Implementierung, wo wir nicht merken, dass wir da rein investieren müssen. Was aber auch ursprünglich aus der Art und Weise unseres gesamten Mindset als Deutsche oder auch als Europäer herkommt, weil wir nicht bereit sind, mit 50% schon mal rauszugehen und mal was auszuprobieren. Sondern wir eher so diesen Perfektionismus, ich übertreibe jetzt, da kommen wir schon auch zum Glück weg davon, weil den wird's nicht geben. Auch in der digitalen Welt kannst du schon mit 70% deine Tools durchbringen und alles ist in Ordnung. Das machen wir halt nicht. Und deshalb wandern viele Unternehmen eben über den Teich an der Stelle hinaus oder werden von Asiaten gekauft. Das muss man auch die letzten Jahre einfach mal sagen, weil sie dort das Invest reingehen und die Themen nach vorne bringen. Es ist gar nicht mal so, wie du vorhin sagtest, das produktive Tool dann im Prinzip in ein Geschäftsmodell zu kippen und es wirtschaftlich zu machen, sondern das Risiko zu übernehmen. Das sind wir nicht bereit. Dieses Thema muss sich ändern, in der Haltung auch. Ich setze große Hoffnung darauf, dass wir jetzt inzwischen langsam verstehen, wir müssen für uns alleine laufen an vielen Stellen. Wir sehen es politisch, wir sehen es in der Verteidigung, in anderen Feldern, wo wir langsam, ich sag's jetzt mal, aufwachen und mal endlich mal was tun müssen. Genauso ist das auch in der Technologie. Also, ich meine auch jetzt irgendwie gerade vorgestern gelesen haben, wir wollen uns jetzt wirklich aktiv mit Kernfusion beschäftigen und nicht nur auf der Grundlagenforschung, wo wir uns extrem gut sind. Und auch in anderen Technologien. Und genau darum geht's, das zu heben und das einfach autark und selbstbewusst zu tun. Und dann haben wir auch ein Zukunftsbild, was positiv ist.
Ich bleibe jetzt nochmal ein bisschen in dem Bild und sag mal so, okay, so, nochmal, weißt du, kannst ja auch mit Bildern irgendwie ganz gut arbeiten. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Es gäbe diesen einen Verhandlungstisch, also keine Ahnung, Vertreter Chinas, Vertreter Silicon Valley, Vertreter Europa säßen an einem Tisch und würden irgendwie eine Art von, weiß ich nicht, AI, Ethics, Deal, Charter, whatsoever oder so verhandeln. Und jetzt nicht, welche 700 Punkte würden die verhandeln, sondern so, gäb's für dich jetzt relativ spontan irgendwie eine Sache, wo du glauben würdest, darauf können sich alle sehr, sehr schnell einigen? Und es ist so vielleicht ein Punkt und vielleicht sogar und jetzt eben so ein Punkt, wo du sagen würdest, naja, da sind wir so weit auseinander, da würde ich jetzt mal sagen, also bis da eine Einigung her, also da ist vielleicht sogar die Einigung besser, sich darüber zu einigen, dass man sich nicht einigt. Manchmal sage ich immer strategisch, verhandlungstechnisch vielleicht die bessere, also so im Sinne von, gäbe es den einen Punkt, wo du sagen würdest, da hättest du das Gefühl, da könnte man sich super schnell einigen, weil eigentlich alle, mal wie gesagt, fernab von persönlichen Animositäten, ich finde dich doof, du findest mich doof, mein Förmchen, dein Förmchen, mein Sandkasten, dein Sandkasten und so weiter, irgendwie sagen würden, komm, lass doch mal irgendwie unterschreiben und lass es so machen.
Das ist ein schönes Bild, Stefan, dafür mag ich dich immer, dass du so wunderbare Bilder produzierst. Ich mag das Bild mal, ich hab's gerade echt im Kopf an der Stelle. Und mein erster Gedanke war, nee, die werden sich nicht einig werden können.
Okay.
Mein zweiter Gedanke war, oh doch, weil es gibt ja etwas in der Welt, was essentiell wichtig ist. Ich sag mal, wenn es um die Kohle geht, ne? Also, das ist etwas, was ich in den letzten 15 Jahren bei digitaler Ethik auch gelernt habe. Du musst schauen, wo kommt die Kohle her?
Ja.
Weil, bleiben wir mal im asiatisch-chinesischen Raum. Die haben auch nur ein Interesse. Sie müssen wirtschaftlich ja irgendwie den ganzen Laden auch am Laufen halten.
Ist übrigens ja das Narrativ, was die chinesische Gesellschaft übrigens jetzt mal sicherlich aus unserer Sicht hier aber auch zusammenhält. Also das
natürlich.
Versprechen nach Wohlstand ist ja genau das Problem gerade. Das kippt gerade ein bisschen.
Absolut.
Und automatisch merkt man, dass auch dieses Land irgendwie anfängt, ein bisschen zu strugglen, ne?
Absolut. Und die haben, sage ich mal, das Interesse einem, also der Partei muss es gut gehen und wenn die das gut macht, dann geht's allen anderen auch gut, dann sind die happy. Wenn wir mal zu den Amerikanern schauen, muss ich gerade schmunzeln, da kippt das Ganze so, wenn es da einigen wenigen gut geht, die das irgendwie technologisch in der Hand haben und den Rest irgendwie auch bei Laune halten, sind die, glaube ich, auch ganz happy in ihrem Bild. Und wenn wir auf unsere Europäer schauen, die ja immer in der Gemeinschaft denken, die sagen, ja, allen muss es irgendwie gut gehen. Und was alle eint am Ende ist, dass es wirtschaftlich passt für die. Und ja, vielleicht können die sich ja darauf einigen, dass sie ihre digitalen Tools, die es weltweit gibt, mit verschiedenen Verständnissen von Werteempfindung an der Stelle gibt und sie einfach verschiedene Prägungen haben, was ja durchaus teilweise schon diskutiert wird, zumindest im Bereich Social, weil man natürlich Algorithmen eben entsprechend umbauen kann, dass das Grundprinzip funktioniert und alle damit happy sind, wenn wir von globalen Anwendungen sprechen. Deshalb hatte ich dieses Bild gerade, das ist wunderbar.
Ja, ich habe mich jetzt gerade selber gefragt beim Zuhören, das sage ich jetzt auch tatsächlich so, okay, wollte ich jetzt eigentlich, dass wir hier fast das neoliberale Manifest nochmal neu schreiben?
Nein.
Und sagen, irgendwie, lass mal, wenn solange die Kohle stimmt, läuft's. Also das wäre ja fast so, also da muss ich sagen, persönlich fange ich dann an zu strugglen. Ich glaube auch nicht, dass das, was du meinst, und außerdem wäre das wahrscheinlich viel zu kurz gesprungen. Aber ich habe, glaube ich, schon auch verstanden, genau, wenn, also das wäre so eine Ebene, wenn irgendwie alle erkennen, dass tatsächlich neben allen Unterschiedlichkeiten am Ende doch das Ding nur funktioniert, wenn man eben verstanden hat, dass es miteinander vernetzt nur funktioniert. Also ist ja, das ist ja sozusagen eigentlich normalerweise schön Richtung, ich bin ja so auch großer Freak, was Systemtheorie betrifft. Und es ja ein komplexes System ist, wo nämlich genau ja das erste Verständnis existieren muss, dass, wenn ich das versuche linear abzugrenzen, das ganze System zusammenbricht. Und vielleicht besteht ja sogar ein bisschen die Hoffnung, dass neben allen, wie gesagt, ideologischen und auch Ideen, wie man eine Gesellschaft baut und wie die Welt funktionieren könnte, wahrscheinlich die ultimative Allmachtsfantasie damit eigentlich nie erfüllt werden könnte, weil sobald eine Systemkomponente sozusagen nicht mehr mitspielt, kippt das ganze System. Also
ja,
könnte fast ein bisschen hoffnungsvoll gerade sein.
Ja, im Grunde glaube ich da auch dran, weil die digitale Welt ist ja weltweit vernetzt. Wobei die letzten Jahre man sehr deutlich auch sieht, wo es da Grenzen gibt. Also das sagt man immer so leicht, digitale Welt. Aber China hat ein eigenes Internet, wenn man so will, hat einen eigenen Zugang, hat eine harte Wall drin. Wir haben andere Unterschiede, die Tools sind anders eingesetzt. Wir Europäer das ist der entscheidende Punkt. Weshalb ich wiederhole, 25, die Entscheidung ist, ich bin sehr gespannt, wie die EU ihren AI Act und auch den Digital Market Services und so weiter durchsetzen will und wird. Das wird der entscheidende Punkt.
Absolut, aber ich will nochmal sagen, wo du das gerade nochmal explizit erwähnt hast, weil nochmal, alle Argumente sind ja auch auf den Seiten, wo die sagen, naja, China baut sein eigenes Internet, wie du sagst, aber gleichzeitig, jetzt wieder mal Richtung Systemtheorie, kann dieses System in sich aber ja nicht geschlossen bleiben, weil es braucht ja sozusagen Kontaktpunkte, Schnittstellen. In der Energie würde man sagen, ja irgendwie Kontaktpunkte, wo Energie fließen muss, weil sonst kriegt dieses System ja auch keine Energie. Also diese totale Idee von absoluter Isolation und dann läuft's, ist ja zum Glück systemtheoretisch klar widerlegt und funktioniert ja auch nicht. Also ne, so ist ja im Grunde, könnte man fast sagen, wie Klima, Wetter und so weiter. Also auch da die Idee zu haben, dass das irgendwie an der Grenze aufhört oder so, ist ja jetzt auch eine nette Idee, ist aber ja auch im Grunde ja zu kurz gesprungen. Also von daher, ja, also kriege ich gerade doch wieder ein bisschen Hoffnung. Vielleicht funktioniert dieser Tisch ja nochmal. Du wirst dich dran erinnern, keine Ahnung. Ich weiß nicht, in 5 oder 10 Jahren wirst du mich anrufen und sagst, das ist gelungen, hast du doch damals gesagt. Jetzt sitzen sie an einem Tisch und müssen überlegen, wie es läuft. Ich will aber noch einen zweiten Aspekt mal mit reinbringen. Jetzt, genau, ne, du bist der Gründer der Digital Excellence. Da sind ja jetzt seit Jahren Menschen, die sich mit diesem Thema in aller Tiefe, Breite und so weiter beschäftigen. Und ich kann mir doch vorstellen, dass doch da auch immer die Frage im Raum ist. Also neben allem philosophischen Ansatz und sicherlich auf einer super High-Level-Ebene darüber zu diskutieren, wie wir ja jetzt auch schon haben, und du bist ja da noch viel mehr unterwegs, ist ja immer irgendwann die Frage, ja, wie kriegen wir den Flieger jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf die Landebahn? Also was machen wir denn jetzt damit? Mhm. So, und da will ich jetzt nochmal so fragen, auch aus der Erfahrung oder vielleicht dem, was du da alles schon gehört hast oder ihr auch erarbeitet habt auf dieser Digital Excellence, ist so, okay, wenn das jetzt ja so ist, wie es ist, also die Welt ist, wie sie ist, und wir können jetzt eben wie kleine Kinder auf den Boden stampfen und sagen, finde ich doof, will ich nicht mitmachen, meistens irgendwie ein relativ schlechter Ansatz. Oder eben jetzt, es heißt, pass auf, da müssen wir offensichtlich uns weiterentwickeln. Also wir müssen irgendwie ein Update fahren, um mal in dieser Sprache zu bleiben. Und um ein Update zu fahren, also jetzt zum Beispiel bei Menschen würde man sagen, um was Neues zu lernen, muss ja irgendwas Altes entlernt werden. Also irgendwas müssen wir ja sozusagen erst entlernen, damit so Platz frei wird, damit wir was Neues da reinsetzen. Das ist ja im Grunde, so lernen wir Menschen ja. Und man könnte ja sagen, mehr oder weniger das Prinzip. Und jetzt will ich den Menschen natürlich nicht wieder mit einer Maschine vergleichen, weil das ist ja im Grunde 500 Jahre Aufklärung das Problem, was wir heute haben. Aber diese Mechanik ist ja schon irgendwie auch vergleichbar. Lustigerweise muss ich gerade einmal sagen, als du so beschrieben hast, wie KI trainiert wird, ist das fast auch ja wie ein Sozialisationsprozess eines Menschen, ne? Also, wo da war das, wo da war nicht hin, ne? Was soll er lernen, wo sagt er, nee, das darfst du auf gar keinen Fall und so weiter. Ist ja fast interessant, dass dieses Bild da funktioniert. Aber zurück zu dem Thema, zu der Frage, was glaubst du, müssen vielleicht wir Menschen oder Unternehmen oder so eben entlernen und Platz machen für was Neues? Gibt es da irgendwie sowas, wo ihr auf, sag mal, in eurer Community sagt, ja, das sind so 1, 2, 3, vielleicht aber auch nur 1 oder 2 Hebel, wo wir sagen, ja, das sind schon so Tipping Points, wenn wir da nicht jetzt mal langsam anfangen, ganz praktisch ein Update zu fahren, dann kann's schmal werden. Um nicht zu sagen eng, um nicht zu sagen, dann ist doof?
Ja, klar, das gibt es in ganz vielen Industrien, und oft ist, wenn der Schmerz groß wird, erst die Bewegung da, etwas zu verändern. Erfreulicherweise beginnen das aber Industrien inzwischen schon viel früher zu erkennen, dass was verändert werden muss. Aber gehen wir nochmal kurz zu dieses Feld Community Digital Excellence. Also die Idee vor knapp 14, 15 Jahren war ja auch an der Stelle, Bubbles miteinander zu vernetzen, die sich sonst nie treffen würden. Also Tech-Visionäre, Zukunftsmacher, Pioniere in den Feldern, die in ihren Branchen und Feldern top sind, wie sie ihre Zukunft in 15, 20, 30 Jahren vorstellen, mal mit anderen Branchen zusammenzubringen. Und das ist eigentlich der Erfolgsfaktor, dass dort, ich sag jetzt mal, von Big Data Themen, so hieß das ja früher in der Datenthematik, Automobil sich trifft, dass Smart City Themen sich mischen mit den ganzen Analytics Feldern und so weiter. Übrigens auch Neoökologie, also auch das war schon damals ein wesentlicher Punkt, wo es vor allem auch immer um Effizienzthemen ging, aber die würden sich zufällig ja nie treffen. Und die haben auch sonst kein Interesse, im aktuellen Kontext sich zu treffen. Und da ist der entscheidende Punkt. Das ist in den letzten 15 Jahren immer mehr geworden, dass es Innovationsabteilungen gibt, dass es das belastete Wort digitale Transformationsabteilungen und Bereiche, die sich um nichts anderes kümmern und zu schauen, was verändert sich denn und wo ist unsere Chance da drin. Und da ist so eine Community super hilfreich, weil man viele Learnings verschiedener Bereiche schon relativ früh machen kann, weil andere Branchen das vielleicht schon erfahren haben oder man voneinander was lernt. Und das kann ich nur jedem Unternehmen nahelegen und da meine ich auch den Mittelständler oder auch die kleinen Unternehmen. Das ist nicht nur ein Thema von Konzernen, die sich häufig da wirklich händevoll von Mitarbeitenden leisten, die das den ganzen Tag tun, diesen Impuls zu setzen, zu hinterfragen, das Geschäftsmodell zu disruptieren oder mal zu schauen, in welchen Feldern geht's rein oder was passiert rechts und links. Und so etwas passiert auf so einer Digital Excellence zurückgehend. Ich erinnere mich an so Felder, wo 2017 war es, meine ich, da haben wir, das kann ich ja sagen, weil es ja öffentlich war, wo erstmals Uber in den Markt kam, wir Uber mit einer Bank, einem Automobilunternehmen Politik zusammengebracht haben. Und in der Automobilbranche war noch gar nicht dieses Thema der ganzen Shared Economy am Start oder dass man irgendwann in Richtung Entertainment denkt und so weiter. Das ist an dieser Konferenz passiert, dass man sagt, okay, lass mal in diese Richtung gehen. Vor ein paar Jahren hat das gerade Logistiksektor auch mit Mobility gemacht und mit, ich sag mal, AI-Tooling. Sind wir irgendwann in einer anderen Welt? Ist irgendwann die ganze Erwartung vom Produkt eine andere? Und ja, das passiert. Wir sind gerade in diesem Jahr dabei, dass wir insbesondere unsere physischen Raum, also Smart City, zusammenbringen mit Smart Mobility und Architecture und so weiter, wo wir sagen, okay, unser physischer Lebensraum mit digitalen Themen connected. Da macht jeder so für sich sein Ding eigentlich, aber das eigentlich Spannende ist, wenn man die ganzen Branchen und Felder zusammenbringt, da entstehen dann wirklich ganz neue Ideen. Und das kann ich auch jedem Unternehmen nur raten, dass es sich Menschen leistet, die genau das tun und diese Impulse in die Organisation hereinbringen.
Also was wäre das dann ganz konkret jetzt nochmal einmal so, was es gilt zu entlernen und neu zu lernen, wenn es so in einen so Headline-Ebene, was wäre das?
Also ganz plakativ, ne, stehst du ja drauf, weiß ich. Also das haben wir schon immer mal so gemacht, der Killersatz, ne?
Ja.
So entwöhnen von Prozessen, sich ein wirkliches Digital Mindset zu trainieren für alle Mitarbeitenden und zu trainieren, was es bedeutet, in einem, ich belaste mal, agilen Umfeld zu denken, zu arbeiten, zu verstehen. Und das hilft häufig auch, wenn man Mitarbeitenden mal erklärt, wie LLMs funktionieren, wie neuronale Netze funktionieren. Das ist immer so ein Punkt, wenn auf einer Konferenz bin oder das mal vorstelle, hast du oft so einen Aha-Moment, weil die Leute verstehen, dass es eben nicht um lineare Themen geht.
Mhm.
Und wir Menschen sind immer sehr darauf geprägt, linear zu denken oder in Ursache, Wirkung und so weiter. Und genau das passiert ja in neuronalen Netzen nicht.
Mhm.
Und wenn man allein das schon in Organisationen hineinbringt, ist schon viel geholfen. Generell, weil die Art und Weise, wie man mit den eigenen Menschen um einen herum, aber auch mit den Produkten umgeht oder auch mit den Kunden umgeht, ein ganz neues Mindset eröffnet.
Mhm.
Und das hilft. Da kannst du Potenziale heben.
Mhm.
Jetzt fängt meistens an, Leute einstellen, die so ein Thema platzieren oder überhaupt nur erstmal in diese Richtung suchen im Unternehmen, wer ist dafür affin und sich damit beschäftigen zu lassen.
Mhm.
Und dem auch Raum zu geben.
Ich glaube, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Das eine ist, jetzt nur mal dazu, ich glaube, dass wahrscheinlich genau die Herausforderung, die und ist wahrscheinlich gar nicht so neu. es hier darum geht, eher Ängste zu nehmen und Unsicherheiten, weil, ne, wenn große Gesellschafts- oder große Teile der Gesellschaft sich an der Stelle nur noch abgehängter fühlen, dann wissen wir alle, dann entsteht eher eine Gegenbewegung, also Abschottung und gar nicht so das, was ja im Grunde ja auch maximal wichtig ist. Ne? Also von daher irgendwie, glaube ich, höre ich da so raus, nach wie vor ist immer wieder für Transparenz zu sorgen, Kontext herzustellen und auch Leuten, die vielleicht nicht in so AI-Themen sofort gazellengleich rumtanzen, die Chance zu geben, mal irgendwie, was passiert denn da eigentlich? Glaube jetzt aber nicht eher aus der Angst raus, du, wenn du das nicht machst, dann, sondern eher aus dem eine Einladung aussprechen und sicherlich dann auch mit dem Verantwortungsthema, also das auch Verantwortung durchaus einzufordern, zu sagen, wenn du dich damit nicht auseinandersetzen möchtest, dann kann das schwierig werden. Jetzt in dem Falle, wenn man jetzt mal auf einer individuellen Ebene bleiben, für dich. Mhm. Also das ist das, was ich höre. Und das andere ist jetzt so ein bisschen natürlich auch mein, ich würde fast sogar sagen, Herzensthema, und ich will jetzt mal bewusst betonen, nicht aus der Sicht eines Angry Activists oder so, sondern eher aus der Sicht, so eine Hoffnung, die für mich da drin steckt. Du hast vorhin Neoökologie angesprochen. Also in der AI steckt für mich, und das ist jetzt nicht nur in dem Gespräch mit dir, für mich auch nochmal klar geworden, ja auch ein riesengroßes Potenzial, dass wir nochmal mehr verstehen. Nicht jetzt hier nur Effizienzsteigerung, ne, Story of More, mehr Kohle, sondern vielleicht sogar auch die Chance darin steckt, auch mit der Natur oder überhaupt mit dem gesamten System unserer Welt vielleicht nochmal mehr wieder zu connecten, vielleicht sogar als Mensch zurückzukommen zu eigentlich Werten, die zum Beispiel ja kein Computer und auch noch kein neuronales Netz irgendwie abbilden kann. Ja. Ne, was fast ein bisschen Melodram, also fast ein bisschen romantisch ja ist, irgendwie zu sagen, guck mal, vielleicht bringt uns ja eigentlich eine Technologie wieder zurück zur Natur und wir wissen sie eigentlich viel mehr zu schätzen und vor allen Dingen zu verstehen, was da systemisch passiert und dass es eben nicht nur darum geht, jetzt den Kram zu nutzen, um noch mehr auszubeuten und noch mehr kaputt zu machen, oder? Also ich habe jetzt Hoffnung, dass du ja sagst, genau das steckt da drin.
Ja, gibt es tatsächlich und interessanterweise häufig auch aus wirtschaftlichen Gründen getrieben. Ich musste mal wieder darauf zurückkommen, weil am Ende großen Impact hast du, wenn es auch wirtschaftlichen Impact hat. Und ich sag jetzt mal, weniger Ressourcen zu benötigen, ist ein wirtschaftlicher Impact.
Mhm.
Und was wir gerade sehen, ist der unfassbare Energiehunger von Rechenzentren. Und wir haben gerade mit unseren Data-Leuten eine wunderbare Konferenz gehabt. Wir beschäftigen uns gerade damit, dass wir die Algorithmen inzwischen komprimieren. Von einer 32-Bit-Technologie auf wieder eine 8-Bit-Technologie zurückgehen. Ist jetzt sehr technisch, aber vom Prinzip weniger ist mehr. Und die Qualität, die am Ende, wenn die 70% ist, ist für manche Anwendungen völlig ausreichend. Achtung, wir müssen mal schauen, für was genau. Sicherlich möchte ich den Flugverkehr darüber nicht steuern, aber vielleicht ist ein Sprachmodell, was mir was rausspuckt, mit 70% auch in Ordnung. Und das Gesundheitsergebnis sollte es vielleicht auch nicht irgendwie sein. Aber das ist genau der Punkt, wo wir den Unterschied machen. Und wenn du dann Ressourcen sparst oder auch in dem Fall vielleicht auch Zeit sparst, ist das wieder für alle gut am Ende des Tages.
Mhm.
Und diese Bemühungen gibt es ja im Moment. Und das ist immer so, wenn der Schmerz an einer Stelle groß wird, dann bewegt sich was. Und wenn es nachher auch einen Nutzen hat und einen Impact in dem Sinne hat, dass du Ressourcen sparst, setzen sich auch solche Themen durch. Und das ist das Spannende. Auch da sind wir in Europa sehr weit vorne, was sowas angeht. Und da kann ich wieder nur sagen, lasst uns das als Europäer dann auch nutzen und nach vorne bringen.
Hm.
Also das ist, da ist Hoffnung, weil ich sehe es genauso, die Ressourcen auf dieser Welt sind extrem begrenzt und wir müssen damit entsprechend umgehen und mehr von dem zu verbrauchen, ist jetzt nicht die Lösung.
Hm. Ja, Thomas, ich schaue mal so ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir haben irgendwie eine schöne Reise durch das Thema AI gemacht, in Verbindung, vor allen Dingen eben in Verbindung mit, haben wir da irgendwie eine ethische Verantwortung auch und sind wir auch in der Lage, nicht nur darüber zu philosophieren, sondern auch ganz pragmatisch zu überlegen, was bedeutet das zum Beispiel für die Produkte, die wir bauen, was bedeutet das für im Grunde ja alles, wie wir alles organisieren, könnte man ja sogar fast sagen.
Mhm.
Und irgendwie glaube ich auch, natürlich der absolute AI-Profi, der wird vielleicht auch sagen, naja, das war jetzt hier ein nettes, oberflächliches Geplänkel zu dem Thema. Vielleicht gibt's aber auch Leute, die sagen, oh, da bin ich noch gar nicht so tief drin. Ich glaube, wahrscheinlich ist gerade die Realität besteht darin, dass alles gerade da ist, bis hin zu Leuten, die haben vielleicht auch noch nie was davon gehört. Und wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass in 10 Jahren dieses Gespräch ein bisschen lustig klingt, wo man so denkt, ne, so wie weiß ich nicht, auch Sachen, die wir in unserem Leben schon erlebt haben, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wo wir noch Sachen gemacht haben, wo wir heute denken, naja, das war ja vor 20 Jahren ganz lustig, wie wir das organisiert haben. Also, was auch immer das bedeutet, ich wollte dir nur sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke auch in zum einen Digital Excellence, was es bedeutet, aber eben natürlich auch das große Thema oder vielmehr vielleicht sogar, wie wichtig es ist, auch da, ja, mein Gott, als Europa irgendwie ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, genau das ist unser Standpunkt und den finden wir auch hochvalide, auch in einem internationalen Kontext, der vielleicht ganz andere Ansichten hat.
Ich danke auch für die Zeit und mag gerne eine Einladung aussprechen auf zwei Ebenen. Das eine ist, wer gerne mag und vertiefend mit diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen zur Digital Excellence Conference. Melde sich bei dir oder mir, wir finden da schon einen guten Platz irgendwie oder meldet sich einfach an und ist dann mit Teil der Community. Und wer dann auch inhaltlich mal in, wie geht das denn ganz konkret einsteigen mag und wie die Tools funktionieren, wie man das dann auch, wie sagtest du vorhin, das Flugzeug auf die Landebahn bringen oder die PS auf die Straße, kann sich auch gerne melden, weil an der Stelle geht's nämlich genau darum, wie macht man das dann auch, also ganz konkret. Insofern danke dafür. Ich hoffe, dass einen schönen Impuls gegeben hat, dass wir bewusst damit umgehen, wie wir unsere digitale Zukunft lebenswert machen und wie wir als Individuum auch einen Impact haben können. Dankeschön.
Sehr schön. Lebenswert fand ich gerade nochmal sehr schön in deiner Abmoderation. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt und nur der entscheidende Wert, den es vielleicht zu beachten gilt bei allen.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.